Der Club of Rome ist mit der Veröffentlichung »Die Grenzen des Wachstums« weltweit bekannt geworden. Doch was waren die Gründe und Anliegen von Aurelio Piccei und seinen Mitstreitern, diesen Club überhaupt erst zu gründen? Und wie relevant sind diese Gedanken in unserer heutigen Zeit? Die Deutsche Gesellschaft Club of Rome stellt sich heute die Frage, wie eine positive Idee der Zukunft, eine lebensfördernde Zukunft, aussehen und erreicht werden könnte. Bei der Suche nach Antworten behalten die Mitglieder die Anliegen der Gründer des Club of Rome im Blick, mit dem Anspruch, Historie und Zukunft zu verbinden. Pro Staffel beleuchtet Moderator Viktor Neumann Aussagen aus den Anfängen des Club of Rome und diskutiert diese kurzweilig mit unseren Mitgliedern. Diese geben Antworten aus ihrer jeweiligen Sicht und übertragen frühere Aussagen und deren mögliche Bedeutung auf unsere heutige Zeit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode hier bei Zukunftsimpulse, dem Podcast der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Mein Name ist Viktor und der Gast für die heutige Folge ist Philipp Schöller. Moin Philipp.
Hallo Viktor, schön dich zu sprechen.
Es freut mich auch sehr, dass du heute hier zu Gast bist, Philipp. Philipp ist Gründer und Partner der General Capital Group in München. Aber du, Philipp, bist auch noch bei ganz vielen anderen Themen sehr, sehr engagiert. So zum Beispiel bei der Desert Tech Foundation oder auch der Fragile World Foundation. Dazu hast du sogar ein Buch geschrieben, Fragile Welt. Und du bist aber auch noch zum Beispiel bei der Europäischen Akademie der Wissenschaft und Künste engagiert. Bist aber auch noch Honorarkonsul von Finnland in Bayern. Du bist, wie gesagt, bei super vielen Themen engagiert. Und deswegen interessiert es mich ganz besonders, welche Fragestellungen der Zukunft dich aktuell so am meisten beschäftigen?
Also die Aktivitäten, die ich im Non-Profit-Bereich verfolge, haben alle einen roten Faden. Und zwar denken wir doch mal ins Jahr 2060 oder so, also 40 Jahre nach vorne. Über was wird man heutzutage den Kopf schütteln? Also dann würde man zurückschauen und den Kopf schütteln und sagen, das lag doch so auf der Hand, wieso haben die zum Beispiel Öl verbrannt? Ja, das ist ein so wertvolles Gut. Wir verbrennen ja auch nicht Aluminium. Aus Öl kann man alle möglichen wichtigen Grundstoffe machen und man kann es vor allem recyceln. Das kann man aber nicht, wenn man es verbrennt. Das ist so ein Thema, wo man sich überlegt, Mensch, wie ist das gekommen? Also sich in die 40 Jahre nach vorne oder sogar noch weiter nach vorne zurückschauen. Wieso machen wir in so einem Auto pro Minute 20.000 kleine Feuerchen? Das ist doch eigentlich wie in der Steinzeit. Und die Lorentzkraft im elektrischen Kabel hat das Drehmoment quasi eingebaut. Ich fahre ein elektrisches Auto, Elektroauto, das hat ein bewegliches Teil. Die kleinen Feuerchen, die da versucht werden zu bändigen, in einem Verbrennungsmotor, die haben 10.000 Teile und haben einen minimalen Wirkungsgrad. Das hätte man auch anders machen können. Und man würde eigentlich verstehen, warum da diese kleinen Feuerchen entstehen müssen im Auto. Also eine der Fragen. Eine andere Frage ist, was ist die Zukunft der Arbeit? Ja. Eine dritte Frage ist ja überhaupt die Energiefrage. Wie können wir uns nachhaltig aufstellen? Aber auch eine vierte Frage, die mich interessiert, ist außerordentliche Risiken, die wir in Szenarien vielleicht schon antizipieren können und was dagegen unternehmen, anstatt dass wir wie jetzt in der Pandemie plötzlich aufgeschreckt sind, dass wir ein Gegenmittel brauchen. Aber vielleicht hätten wir darüber schon früher nachdenken können. Hm. Das sind so Grundsatzthemen, die mich antreiben und die ich auch als Investor unterstütze. Also wir würden nie in einen Öl-Aspekt irgendwie investieren. Aber wir würden gerne Ölgelder umwidmen in vernünftige, nachhaltige Investitionen. Also so rum wird ein Schuh draus, aber nicht andersrum.
Du hast ja gerade eben schon angesprochen, solche Sachen, die uns vielleicht außerordentlich in ein Risiko setzen. Du hast gerade das Thema einer Pandemie angesprochen. Wir sind jetzt gerade in einer globalen Pandemie. Was für Sachen meinst du damit zum Beispiel noch?
Ja, die Fragile World Foundation, die ich mitgegründet habe, die kümmert sich um drei menschheitsgefährdende Risiken, die man aber alle präventiv eigentlich angehen kann. Eines davon ist die Pandemie. Da könnte man sich überlegen, ob man wie bei einem Disk-Operating-System schon mal einen Grundsatz gegen Mittelstruktur hätte, auf die man dann ein Excel oben drauf baut für die spezielle Anwendung. Du weißt, was ich meine mit der Analogie, dass wir viel schneller innerhalb von Wochen mit dem Gegenmittel da sind, anstatt immer wieder von vorne, wie die aufgeschreckten Hühner, uns wundern, dass bei der Vielzahl der Möglichkeiten ist es logisch, dass immer wieder Viren kommen. Es werden noch weitere kommen. Das ist ja, Covid-19 heißt ja nicht umsonst 19, weil es eben schon so viele dieses Jahrtausend gab. Das Zweite, also man kann sehr wohl was dagegen präventiv unternehmen, aber Prävention wird in unserer Gesellschaft, du bist nicht der Held, wenn du verhinderst, dass ein Haus abbrennt. Du bist der Held, wenn du ein brennendes Haus löscht. Ja? Nimm mal an, du wärst der Verkehrsminister in den USA gewesen im August 2001 und hast schlecht geschlafen. Hast gesagt, wir bauen überall schusssichere Türen ein in die Flugzeuge. Ja, dann wäre 9/11 nicht passiert und du wärst wahrscheinlich 2002 rausgeworfen worden, weil du 500 Millionen Kosten erzeugt hast in Airlines. Wir haben kein Präventivbild. Ja, also funktioniert unser System nicht. Der Held ist nicht der Präventiv, was gemacht hat, sondern der das Problem, wenn es da war, gelöst hat. Aber die Prävention würde uns deutlich helfen, deutlich weniger Energie aufzuwenden, anstatt danach versuchen, den Planeten zu reparieren. Und ein zweites Thema, was uns sehr interessiert, ist der Einschlag von Asteroiden. Da gibt es ungefähr 1 Million, die zwischen Jupiter und Mars kreisen in einem Asteroidengürtel. Und die werden immer weiter nach innen geschleudert. Und man kann die Bahnen relativ gut sehen, aber wir kennen erst 15% der Bahnen. Und man könnte sie ablenken. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir haben in der Foundation auch ein Patent entwickelt, einen space-basierten Laser, der solargetrieben die Oberfläche anschießt und sie absprengt und dadurch einen Rückstoß erzeugt. Und somit könnte man den Asteroiden ablenken. Und wir wollen eine Art Richterskala entwickeln für den Einschlag eines Asteroiden. Da sind so 10 Wellen, die da entstehen. Also eine Druckwelle und eine Vakuumwelle und eine Hitzewelle und eine Wasserwelle und eine Erdbebenwelle und eine Chaoswelle und so weiter und so weiter. Könnte man sehr wohl ablenken, aber noch gibt es dazu wenig Mittel und wir haben da sehr stark in der Richtung gearbeitet. Jetzt mittlerweile bewegt sich was. Die ESA wird, glaube ich, jetzt ein Budget von 16 Milliarden auf die Beine stellen. Und davon ist eins die Mondlandung, ein anderes die Asteroidenablenkung. Das heißt, man kann schon was bewegen, wenn man lange genug den Tropfen auf den Stein tropfen lässt. Irgendwann höhlst du ihn. Und das ist uns da gelungen. Wir haben auch in der Münchner Sicherheitskonferenz das erklärt. Wir haben einen Film gemacht und so. Also nur ein Beispiel eben, dass wir präventiv denken müssen und dass man präventiv mit viel weniger Energie was machen kann als im Nachhinein. Ja, ein Feuermelder anzubringen ist viel weniger Energie, als nachher das Haus neu aufzubauen und den Feuerwehrleuten, die ich gerne mag, aber dann Orden zu verteilen, weil sie das so toll gelöscht haben.
Du hast jetzt gerade Themen angesprochen, wie beispielsweise den Asteroiden, die natürlich für viele von uns noch extrem krasse Zukunftsszenarien sind und noch extrem viel auch sehr am Unbekannten liegen. Und genau darum soll es auch beim heutigen Impuls gehen. Ich werde den Impuls in 3 einzelnen Teilen vorlesen, weil mich zu jedem der Teile deine Meinung interessiert. Und wie gesagt, es geht heute ums Unbekannte. Der Impuls kommt von Mujib Latif aus einem Mitgliederbrief und der erste Teil lautet wie folgt. Wir wollen uns ins Unbekannte wagen, ist eine bedeutende und starke Aussage. Sie impliziert den Mut, unsere Annahmen über die Zusammenhänge von Wissen und Wirksamkeit zu hinterfragen. Jahrzehntelang haben wir erwartet, dass Wissen und die Entwicklung von Lösungen auch zum Handeln und uns in eine lebensfördernde Zukunft führen würden. Dürfen wir das in der heutigen Zeit weiter annehmen? Und ich werfe diese Frage direkt mal an dich zurück, Philipp. Dürfen wir das weiter annehmen, dass Wissen und das Wissen über Lösungen auch zu einer Handlung führt? Was denkst du darüber?
Ich finde das ein bisschen zu abstrakt. Das ist wie so ein Schulaufsatz, ja. ohne Wissen kann ich ja nicht handeln, sonst laufe ich ja blind rum. Und Wissen ohne Handeln ist genauso sinnlos, weil ich nichts bewegen kann. Also irgendwo die Antwort ist natürlich, es ist kausal verbunden. Und aber am Ende vom Tag ist natürlich, gibt es eine Wissensinitiative und eine Handlungsinitiative. Und oft sind die Wissensgenerierer nicht die Handler und umgekehrt, ja, die Macher. Aber man muss sie natürlich beide verbinden. Aber es ist eine sehr abstrakte Diskussion. Aber ich glaube, es fängt erstmal mit dem Wissen an. Wenn wir uns nicht sicher sind, dass das Verbrennen in Fahrzeugen den Planeten heizt, unter anderem, dann können wir auch nicht handeln, dass wir das in Wasserstoff oder in solarbetriebene Elektromobilität umbauen. Also erst beginnt erstmal mit dem Wissen, und deshalb ist es gut, dass der Club of Rome erstmal den Finger in die Wissenswunde legt und sagt, schaut mal her, was wir schon alles wissen und wie können wir dann handeln daraus. Also zum Beispiel haben wir mit den Asteroiden versucht, die NATO dazu zu bringen, die auf 900 Milliarden Budget liegt, zu sagen, wir verteidigen nicht die westliche Welt, sondern wir verteidigen die ganze Welt. Ja, und wenn wir 1% nehmen, das 9 Milliarden, können wir leicht auch Asteroiden ablenken. Und dafür ist ja eigentlich eine solche Organisation gedacht. Ja, sich gegenseitig die Köpfe einschlagen ist irgendwie nicht mehr ein Instrument des 21. Jahrhunderts. Und da kann man sehr schön sehen, Asteroiden sind deshalb ein gutes Beispiel, weil die Leute unterschätzen, wie die Gefahr ist, wenn ich dir schicke, mache ich vielleicht im Anschluss an dieses Podcast, die Vorbeiflüge der letzten 6 Wochen und die in den nächsten 6 Wochen, dann wirst du schlecht schlafen, ja, dass da alles da draußen los ist. Und wir fliegen quasi 20 Mal im Jahr, kreuzt ein Asteroid unsere Bahn und wir fahren ständig durch Rot und man könnte leicht was dagegen unternehmen, aber du hast noch nicht gehört von einem Space Laser, der das wie so ein Sicherheitssystem, sagen wir mal, wie so eine Versicherung, wie eine Feuerversicherung für die Welt, das gibt man ja auch mit einer ganz kleinen Chance Feuerprobleme in deinem Haus, gibst du trotzdem Versicherungen aus, ja, und da hast du dich einfach daran gewöhnt. Das ist eine Art Prävention. Aber wo ist die Versicherung für die Welt, ja? Es gilt fast für alle Themen. Man kann mit sehr wenig Geld Erhebliches bewegen. Und diese Initialinvestitionen als Versicherungsprämie zu bezeichnen, das ist, glaube ich, ein Gedankenmodell, an das man sich gut gewöhnen kann, wenn man es bei der Hausversicherung mit dem Brandschutz schon macht, obwohl man weiß, wie unwahrscheinlich es ist, dass ein Haus abbrennt.
Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, dass dir diese ganze Debatte quasi ein bisschen zu abstrakt ist und du hast die beiden Themen voneinander getrennt, dass es eine Handlungs- und eine Wissensinitiative gibt. Wie glaubst du, kann man diese beiden Initiativen dann, um jetzt ein bisschen weniger abstrakt zu werden, sondern sehr konkret, gut miteinander verbinden? Weil bei dir beispielsweise hat ja auch diese Wissensinitiative über die Asteroiden dann zu einer Handlungsinitiative geführt. Wie glaubst du, kann man das sehr effektiv verbinden?
Ja, also auch in der Desertec bin ich ja auch sehr aktiv. Da kann man es auch ganz gut beschreiben. Also in den Asteroiden habe ich erklärt, das haben wir einfach einer großen Institution vorgestellt, die plötzlich begann zu handeln. Ja, wie so ein Insekt, das den Stier in die Nase sticht. Ja, aber dann zum allseitigen Nutzen auch. Bei der Desertec war es auch so, das war so kolonial gedacht, Nordafrika versorgt Europa. Und das fanden die Nordafrikaner nicht so prickelnd. Warum sollen wir Europa versorgen? Und da sind wir dann in die verschiedenen OPEC-Länder da unten gereist und haben gesagt, erstens mal, Allah hat euch gesegnet mit Energie unterirdisch, aber die wird irgendwann mal ausgehen. Aber ihr seid trotzdem auch gesegnet durch Energie überirdisch, weil ihr habt diese unglaubliche Sonne, die wir nicht hier haben. Ja, also erster Wissenspunkt. Ihr habt Energie für unendlich. Zweiter Wissenspunkt, ihr könntet euch selbst versorgen, ohne dass ihr Öl verbrennen müsst. Und drittens, ihr könntet so viel Energie produzieren, dass ihr nicht mehr Öl-Exporting-Countries, sondern Energy-Exporting-Countries werdet und über Wasserstoff oder über auch elektrische Kabel den Strom exportieren könnt als Folge des Öls. Und nutzt jetzt diese Überschüsse aus dem Öl, um erstmal euch, aber dann auch ganz Nordafrika und dann vielleicht auch Europa und Indien von dieser Sonne teilhaben zu lassen, die unendlich wertvoll ist und die euch unendlich lang versorgen wird und nicht nur so lange es Öl gibt. Diese Brücke, ja, dass diese Energie dich dazu bringt, von Öl zu Energy Exporting Country zu werden, war die Wissensbrücke, um die Handlung auszulösen, die dann dazu führte, dass jetzt eine Riesenwelle in den nordafrikanischen Ländern entsteht, erneuerbare Energien zu fördern. In Saudi-Arabien ist man, glaube ich, dabei, gerade das größte Solarkraftwerk der Welt zu bauen mit einem Gigawatt, wo die Kosten pro Kilowattstunde nur noch 1 Cent sind. Du weißt wahrscheinlich, Atomstrom kostet 2 Cent. Ja? Also wir werden günstiger als 1 Cent. Und dann, wenn diese Phase 1 erledigt ist, dass die Energie in den Ländern an nachhaltiger Basis zur Verfügung steht, wenn wir es dann nach Europa bringen, haben wir auch eine ganz einfache Wissensbrücke gebaut, die zur Handlung dann führen kann. Wenn du den deutschen Bedarf mit 80 Millionen erster Weltkonsumenten aus Afrika holst und sie in Italien und in Spanien ins Netz bringst, dann brechen die beiden Netze zusammen. Ja? Nochmal 80 Millionen auf diese beiden armen Länder, diese armen, nicht armen Länder, sondern die armen Netze der Länder, die da zusammenbrechen. Das geht einfach nicht durch. Ja? Also haben wir mit der TU München mal überlegt, eine ganz pragmatische Idee. Wir nehmen ein Kabel, das läuft von Kairo, einmal durchs Mittelmeer, durch Gibraltar, durch einmal um ganz Europa rum und kommt oben in Hamburg und Wilhelmshaven und so weiter an. Das kostet einen Bruchteil, als es durch Europa zu verbuddeln. Es belastet kein einziges Netz. Es kostet ungefähr 1 Cent, mit 1 Cent Kosten wird es losgeschickt. Mit einem halben Cent wird das Kabel amortisiert. Dann sind wir bei 1,5 Cent. Dann haben wir mit Norwegen geredet und gesagt, wir könnten für euch einen Fjord verwenden, um als Pumpspeicherwerk zu fungieren, dass wir euch nachts auch versorgen könnten. Dann haben die Engländer gesagt, könnt ihr das Kabel auch bei uns mal anhalten. Und die Finnen, die ich ja auch vertrete, haben gesagt, dann können wir uns das Atomkraftwerk sparen, das wir gerade bauen. Und dann können wir mit 80 Gigawatt bei uns ankommen. Und wenn wir wollen, auch mit 160 Gigawatt und ganz Europa versorgen. Also so eine ganz kleine Studie, die besteht aus 2-3 Seiten, die das ausgerechnet hat, dass es dann bei hier mit 2-2,5 Cent ankommt und Tag- und Nachtstrom gewährleistet, weil die Norweger gerne diese Pumpleistung darstellen, könnte jetzt die Diskussion, wie man den Strom durch Europa bringt, total vereinfachen. Man führt ihn außenrum durch das Wasser. Und dann hat man in 6 Monaten verlegt. Ja, das ist ein großes Schiff mit dem Kabel, das langsam abrollt. Und der Verlust bei einem Kabel ist ungefähr 3% pro 1000 Kilometer. Das ist ungefähr so viel wie bei einer Ölpipeline. Ja, also natürlich bei Gleichstrom. Also es ist ohne Problem, das auf große Distanzen zu bewegen. Aber ich will dir nur Beispiele bringen, wie das vernünftige Wissen, ja, das Wissen, was ans Handeln angelehnt ist, das Handeln ermöglicht. Und wenn es zu abstrakt ist, dann sagen die Handler, schütteln nur den Kopf und sagen, ja, bis das durch Europa durchgeht, das geht noch 1000 Jahre, werde ich meine Karriere nicht verschwenden. Also es hängt ein bisschen an der Lösung.
Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, muss also zwischen diesen beiden Lagern der Wissens- und der Handlungsinitiative einfach nur die richtige, simple und auch leicht verständliche Brücke gebaut werden, damit aus dem Wissen eine Handlung auch direkt daraus entstehen kann und damit nicht erst die Handler das Wissen wirklich tiefgründig verstehen müssen, sondern damit sie direkt anfangen können zu handeln.
Genau, richtig formuliert. Also das Problem liegt bei den Wissensbeschaffern. Wenn die Brückenarbeit nicht machen, dann verlieren sie die Handler. Die muss kommen, ja. Und wir haben auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als wir die Asteroiden vorgestellt haben, haben wir gezeigt, dass vor ein paar Jahren in Chelyabinsk einer eingeschlagen ist, der ist auf 19.000 Meter Höhe explodiert und hat in einem 3.000-Seelen-Ort 2.000 Leute verletzt. So, das hat die meisten Leute vergessen. Die meisten denken an die Dinosaurier vor 60 Millionen Jahren. Also solche Beispiele, Gedankenmodelle, die aus dem Wissen irgendwas Konkretes machen, die dürfen nicht fehlen, weil wir sonst die Macher irgendwie nicht an Bord kriegen.
Ich würde dann jetzt mal auf den zweiten Teil des Impulses von Herrn Latif eingehen, weil der auch mit der Verbreitung von eben sehr, sehr viel Wissen zu tun hat. Und der lautet wie folgt. Glauben wir noch, dass die Kommunikation von Wissen und eine große öffentliche Aufmerksamkeit ausreichen, um zum Beispiel für die Klimakrise notwendige Transformation der Energiesysteme herbeizuführen? Oder könnte die Gefahr bestehen, dass diese größere Aufmerksamkeit zur Bildung eines Gegenpols beiträgt, der die Spaltung der Gesellschaft befördert und gerade aufkommende populistische Kräfte stärkt? Wir beide haben jetzt gerade eben natürlich schon über die Transformation der Energiesysteme gesprochen. Trotzdem interessieren mich noch deine Gedanken zu dem letzten Satz, zu diesen aufkommenden populistischen Kräften, die laut dem Satz von Herrn Latif jetzt zum Beispiel auftreten könnten, wenn wir zu viel öffentliche Aufmerksamkeit haben. Was denkst du darüber?
Ich glaube, es geht weniger um zu viel und zu wenig, sondern es geht um die richtige Verpackung. Also wir haben auch im Club of Rome ein bisschen durch mich initiiert ein neues Weltbild entwickelt. Das kann ich mal kurz schildern. Wenn du das hörst, werden die Handlungsalternativen ganz offensichtlich. Und zwar, das funktioniert wie folgt. Wenn du von hier nach Australien reist, dann sind das irgendwie 24 Stunden Reise. Und du denkst, die Welt ist riesig groß. Aber so ist es nicht. Die Welt ist ganz mini. Und zwar, wenn du um eine Orange eine Silberfolie wickelst, ja, dann entspricht das ungefähr der doppelten Dicke der Biosphäre. Mehr ist nicht. Die Biosphäre ist 11.000 Meter tief, Marianengraben vor Japan und 8.800 Meter hoch, Himalaya, Mount Everest. Addier die beiden, kommst du auf knapp 20.000 Meter. Ja, das ist von Hamburg Innenstadt zum Flughafen. Mehr ist nicht. 20.000 Meter. Da passiert alles. In den 20.000 Metern ist dann schon mal per Definition alles Wasser. Ja, sind alle Spezien. Ist unsere gesamte Oberfläche. Auf der Oberfläche sind alles, was uns gut und heilig ist. Unsere 8 Milliarden Menschen. Unsere Seen und Berge und Flüsse und Städte. Aber auch die Mondscheinsonate oder der Integrated Circuit oder die fragile Maldiveninsel, ist alles auf dieser kleinen Oberfläche. Und darüber ist dann 85% der Luft. Alles in den 20.000 Meter. Und wenn du jetzt vor diesem geistigen Auge, deinem geistigen Auge, diese Silberfolie abwickelst von der Orange und zusammenknüllst in ein kleines Bällchen, das ist die Welt, in der wir leben. Und die hat gerade mal 800 Kilometer Radius. Und die besteht aus einem Drittel Luft, ein Drittel Erde, ein Drittel Wasser. Und in dem hast du dann 500 Millionen Schlote und eine Milliarde Autos und so viele Containerschiffe und alles in diesen 900 Kilometern. Das Bild macht es plötzlich anfassbar, dass wenn wir eine Pollution-Situation haben in Asien, dass wir das kurze Zeit später hier auch messen können. Wir leben eigentlich auf einer ganz flachen Silberfolie und nicht in einer großen Kugel. Und diese kleine Silberfolie, die ist die wahre Welt. Und wenn man die versteht, dann überlegt man sich dreimal, wollen wir, was noch überhaupt nicht diskutiert wird, CO2, da hörst du das Wort O2. Wir sitzen in einem kleinen Raumschiff, ja, mit 900 Kilometer Radius und verbrennen unseren Sauerstoff. Ja, das ist noch gar nicht in den Medien. CO2 ist schlimm genug, ja, weil es eben deutlich mehr, da gibt es ein interessantes Modell, das kann ich noch mal kurz beschreiben, warum das so schlimm ist, das CO2. Aber in dem CO2 ist das O2. CO2 kann man doch sagen abstrakt, da werden jetzt irgendwie Meeresspiegel wachsen, ansteigen und wir werden uns ein bisschen zurückziehen von den Küstenlinien. Schön und gut, ja, übrigens schlimm genug. Aber O2, das ist unsere Lunge. Auch nicht die grüne Lunge die grüne Lunge in Brasilien trifft genau unsere Lunge, ja. Und über O2 redet noch keiner. Also wir sitzen in diesem winzig kleinen Bällchen und verbrennen unseren Sauerstoff. Hätten aber unendlich viel Energie aus der Sonne plus fast unendlich viel Energie aus dem Kern der Erde, die quasi auf diese 20.000 Meter zustrahlt. Und trotzdem verbrennen wir Öl oder betreiben Atomkraftwerke, obwohl wir die unendliche Energie haben und heizen diese kleinen 20.000 Meter noch weiter an, kochen Wasser im Atomkraft oder verbrennen Öl. Wenn du das Bild siehst, ja, mit der Orange und der Silberfolie, denkst du anders. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe, die ich so ein bisschen vorantreiben möchte. Wie können wir mit einfachen Bildern Leute mobilisieren, anstatt mit übertriebenen Aktionen und unwissenschaftlichen, halbwissenschaftlichen Gedankenmodellen?
Das heißt, auch hier zieht sich dieser rote Faden wieder so ein bisschen durch. Wie kann man möglichst gut eine Brücke zwischen der Wissens- und der Handlungsinitiative bauen, wenn ich dich richtig verstanden habe?
Ja, ich wollte noch mal beim CO2 ist ein auch interessantes Bild, was wir entwickelt haben mit der TUM zusammen. Das ist so, das CO2 ist einmal 100% der Energie, die wir verbrauchen, ja. Aber sie hat ungefähr 1100% Wärmeeffekt aufgrund dieser warmen Decke, die wir außenrum spannen. Also für die 100% Energie wird die Erde um 1100% mehr Energie aufnehmen. Ja, also stell dir vor, du bist im Bett und legst eine Decke über dich. Ja, das heißt, da drin wird es eben deutlich wärmer wegen dieser Decke, die ganz wenig Energie braucht. Du bist in einem nullgradigen Zimmer und hast keine Decke, wirst auf 0 Grad abkühlen, mit der Decke bist du auf 37 Grad warm. Das heißt, du erzeugst eine Decke, die 11-mal mehr Energie in den Planeten aufnehmen lässt, als wir mit dem Verbrennen von CO2 verbrauchen. Das ist das Spannende, warum es vollkommen ineffizient ist, über CO2 Energie herzustellen. Weil der Effekt ist, dass ich 11-mal so viel nimmt der Planet auf, als wir verbrauchen durch das Abfallprodukt CO2.
Also eine sehr, sehr unwirtschaftliche Sache.
Ja, unwirtschaftlich, nett ausgedrückt. Ja, extrem schlecht für den Planeten. Faktor 11-mal heizen wir den Planeten mehr an, als wir Energie brauchen. Ja, also andersrum, du nimmst den Tauchsieder, ja, und verwendest ein bisschen, 10% vom Tauchsieder für unser Leben und 90%, um die Erde damit aufzuwärmen. Du wirst sagen, blöder Tauchsieder. Ja, muss ich, oder andersrum formulieren, muss ich die Küche anheizen, um ein Ei zu kochen in meinem Topf auf 100 Grad? Das machen wir gerade. Ja? Anstatt, dass wir uns auf den Topf konzentrieren.
Ich glaube, das ist auch noch ein sehr, sehr, sehr anschauliches Bild. Lass uns auf den letzten Teil des Impulses eingehen von Herrn Latif, wo es auch wieder so ein bisschen um diese Brücke zwischen Wissen und Handlung geht. Und der letzte Teil des Impulses lautet wie folgt. Das Unbekannte suggeriert damit auch die Offenheit, uns nicht mehr darauf zu konzentrieren, was wir wissen, sondern, wie auch die Gründer des Club of Rome, uns zu fragen, was wir vielleicht noch nicht wissen. Insbesondere um Antworten auf die Frage zu finden, wie eine lebensfördernde Zukunft erreicht werden kann. Haben nicht gerade wir mit unserer Historie die Verantwortung, uns verstärkt auch zu fragen, was wir bisher zur Herbeiführung eines Wandels vielleicht übersehen haben? Warum haben wir es als Menschheit nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Und welche Ebenen zusätzlich zur kognitiven gilt es wie anzusprechen? Und ich bin gespannt auf Ihre Gedanken. Mit diesem letzten Satz leitet Herr Latif hier auch perfekt den letzten Teil des Podcasts ein. Denn ich bin jetzt gespannt auf deine Gedanken, Philipp. Wie stehst du zu dieser Frage, warum haben wir es als Menschheit noch nicht geschafft, den Weg in die Nachhaltigkeit zu finden? Liegt das an der mangelnden Brücke zwischen Wissen und Handlung, wenn wir in der Metapher bleiben, über die wir gerade gesprochen haben?
Ja, also alles, was präventiv ist und was langfristig ist und was global ist, ist nicht auf dem Radarschirm des Einzelnen. Ja? Und der Club of Rome denkt langfristig vernetzt global. Und das ist deshalb wichtig, dass es ihn gibt. Weil jeder denkt eigentlich nur in den Bereich von seinem Arbeitsplatz bis nach Hause und dann noch vielleicht noch an den eigenen Sport und die eigenen Kinder und Großeltern und Geschwister und ein paar Freunde. Und das ist dann der Kreis. Und was mache ich nächstes Jahr? Aber was langfristig vernetzt, global los ist, darüber denkt eigentlich keiner so natürlich nach. Und wenn man jetzt sagt, die Menschen müssen wählen, dann wählen sie im Prinzip erstmal ihren eigenen persönlichen Nutzen. Und deshalb ist es so spannend jetzt auch, dass in Amerika die Wahl sich wieder gedreht hat in Richtung Paris d'Accord, weil der Einzelne es erstmal nicht auf dem Radarschirm hat. Und ich glaube, das ist das Thema, die Brücke, die wir hier bauen müssen, ist, wie schaffen wir dieses langfristig präventiv und katastrophal so umzudefinieren oder so umzuinterpretieren, dass es mich heute auf meinem Weg zwischen zu Hause und meinem Arbeitsplatz betrifft. Dass es mich heute meine Nahrungsmittel betrifft, dass es mir heute die Zukunft meiner Kinder betrifft oder die meiner Großeltern. Aufs Heute, Hier und Jetzt umbauen in kleinen Bausteinen, dass jeder was damit anfangen kann. Ich glaube, da ist noch eine große Lücke, dass es jeden ganz persönlich angeht. Ja? Wir verbrennen unser Sauerstoff, also irgendwann atmen wir selber nicht mehr den Sauerstoff. Ja? Und der Planet wird Kids with One Runaway Effekt und irgendwann können wir nicht mehr einholen und dann ist die Lebensqualität kaputt. Also wie schaffen wir es ins Persönliche hier und jetzt zu bringen? Und solange uns das nicht gelingt, ist es ein abstraktes Thema. Langfristig global vernetzt, ja, schöne Sache. Da gibt es ein Buch aus dem Jahr 1972 von ein paar alten Herren geschrieben oder heutzutage alten Herren. Damals waren die so jung wie du, ja, die das geschrieben haben. Sollen die mal weiter irgendwie theoretisieren, ja? Und da ist einfach noch Arbeit zu tun, dass, wie wir das umbauen, damit die Wähler verstehen, dass es sie angeht. Eine Hypothese. Gibt sicherlich mehrere.
Ich fand, das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, denn zeitlich sind wir leider schon am Ende dieser Folge angekommen. Es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir heute zu sprechen über ganz verschiedene Fragestellungen der Zukunft, sei es über Asteroiden, aber auch beispielsweise über Energie, die von Afrika nach Europa kommt. Ich fand, es war, wie gesagt, sehr, sehr spannend, ein sehr spannender Impuls. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst, Philipp, bei Zukunftsimpulse. Und an alle Hörer bis zum nächsten Mal. Dankeschön an dich, Philipp. Ciao.
Victor, dir auch. Vielen Dank. Viel Erfolg wünsche ich dir.
Danke. Ciao.